Ja, ich möchte euch auch alle ganz, ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus. Ja, wir hatten uns ja beim letzten Mal mit dem Thema der Stiftshütte beschäftigt. Und es gibt drei Dinge, die sehr eng miteinander zusammenhängen. Und sozusagen wie die Glieder einer Kette sind, das ist die Stiftshütte, diese Wohnung Gottes, das sind die Opfer und das ist das Priestertum. Und den Begriff Priester, den kennt jeder von uns. Wahrscheinlich kommen dabei einigen von euch auch Bilder, Erinnerungen aus eurer Kindheit, aus eurer Jugendzeit zum Vorschein. Ich weiß, dass einige von euch, bevor sie zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, katholisch aufgewachsen und geprägt sind. Und da hat man ja ein ganz bestimmtes Bild von einem
Priester vor sich. Und auch nur sie dürfen ganz bestimmte Handlungen vollziehen. Die katholische Kirche nennt es die Sakramente spenden. Aber die große Frage ist eigentlich, was versteht eigentlich die Bibel unter Priestertum? Was versteht eigentlich die Bibel, wenn sie von Priestern spricht? In der Reformationszeit hat sich der Begriff des allgemeinen Priestertums entwickelt. Was versteht man darunter? Und deswegen möchte ich mit euch heute das Thema Priester einmal von der Schrift angehen und darüber nachdenken, was das eigentlich von der Bibel her bedeutet. Und ich habe es vor, unter vier Gesichtspunkten zu tun. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles schaffen. Der erste Gesichtspunkt ist, wir wollen darüber nachdenken, was versteht die Bibel unter einem Priester. Das zweite ist, wir wollen uns einige Gedanken, Prinzipien überlegen und herleiten aus dem dritten Mosebuch, Kapitel 8 bis 10. Kapitel 8, die Einsetzung der Priester. Kapitel 9, die Bestätigung des Priestertums durch Gott. Und Kapitel 10, die Verse 1 bis 3, das Versagen der Priester. Dann der dritte Punkt soll sein, Jesus Christus, der wahre Hohepriester Gottes. Und dann als viertes, die Gläubigen, die Kinder Gottes als Priester Gottes. Und wir wollen zu Beginn das Wort Gottes aufschlagen. Ich möchte mit euch einige Stellen lesen aus dem dritten Mosebuch. Als erstes Kapitel 8, dritter Mosebuch, Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Ich hoffe, jetzt bekommt niemand einen Schock. Ich weiß, das dritte Mosebuch steht nicht immer unbedingt auf unserer Favoritenliste, aber das ist mir ein Anliegen, vielleicht auch aus einem Buch, das uns im ersten Moment etwas schwierig, das uns verschlossen zu sein scheint, vielleicht einfach gewisse Prinzipien euch aufzeigen zu können, wie man auch an so ein Buch herangehen kann und wie man auch hier sehr großen Gewinn draus ziehen kann. 3. Mose Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm Aaron und seine Söhne mit ihm und die Kleider und das Salböl und den Stier des Sündopfers und die zwei Widder und den Korb des Ungesäuerten und versammle die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und die Gemeinde versammelte sich am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und Mose sprach zu der Gemeinde, dies ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Dann Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Und es geschah am achten Tag, da rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten Israels. Und er sprach zu Aaron, nimm dir ein junges Kalb zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer ohne Fehl und bring sie da vor dem Herrn. Und zu den Kindern Israels sollst du reden und sprechen, nehmt einen Ziegenbock zum Sündopfer und ein Kalb und ein Lamm, Einjährige ohne Fehl zum Brandopfer und einen Stier und einen Widder zum Friedensopfer und sie vor dem Herrn zu opfern und ein Speisopfer gemengt mit Öl, denn heute wird der Herr euch erscheinen. Und sie brachten das, was Mose geboten hatte, vor das Zelt der Zusammenkunft, und die ganze Gemeinde trat herzu und stand vor dem Herrn. Und Mose sprach: Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt, und die Herrlichkeit des Herrn wird euch erscheinen. Dann Vers 22 bis 24. Und Aaron erhob seine Hände gegen das Volk hin und segnete sie, und er stieg nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Friedensopfers herab. Und Mose und Aaron gingen in das Zelt der Zusammenkunft hinein, und sie kamen heraus und segneten das Volk, und die Herrlichkeit des Herrn erschien dem ganzen Volk. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar, und das ganze Volk sah es, und sie jauchzten und fielen auf ihr Angesicht. Und dann noch von Kapitel 10, die Verse 1 bis 3. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach: In denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Ja, soweit einmal Gottes Wort. Ja, und so wollen wir uns jetzt der ersten Frage zuwenden: Was versteht die Bibel unter einem Priester? Was ist ein Priester? Und dazu gibt es eine Stelle, oder möchte ich eine Stelle lesen, die das besonders zum Ausdruck bringt. Das ist in 2. Mose Kapitel 19, Vers 22. Wer noch eine entsprechende Parallelstelle will, kann sich dazu notieren: Hesekiel Kapitel 43, Vers 19. 2. Mose 19, Vers 22, da heißt es: Und auch die Priester, die zu dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht in sie einbreche. Und hier sagt uns die Bibel: Die Priester, das sind jene, die dem Herrn nahen. Das heißt, ein Priester ist jemand, der das Recht und die Fähigkeit hat, Gott zu nahen, vor Gott zu treten, in seiner Gegenwart zu stehen. Das ist etwas, das die Bibel uns immer wieder aufzeigt: Wenn es um Priester, Priesterdienst, Priestertum geht, dann hat es damit zu tun, das Recht und die Fähigkeit, vor Gott zu treten, Gott zu nahen, ja, in seiner Gegenwart zu stehen. Und um wirklich zu verstehen, was daran das Besondere ist, welches Vorrecht es ist, müssen wir zurückgehen zum Sündenfall in 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3, da heißt es in Vers 8: Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht des Herrn mitten unter die Bäume des Gartens. Und dann Vers 23 und 24: Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Hier konfrontiert uns die Bibel unmittelbar mit den Folgen des Sündenfalls und der Sünde. Das Problem ist, dass unsere Vorstellungen von diesem Garten in Eden, von diesem Paradies, wahrscheinlich oft von den Kinderbibeln geprägt sind. Schöne Bäume, schöne Pflanzen, und Adam und Eva, sie haben einen Löwen im Arm und alles ist schön friedlich. Aber dieser Garten bedeutet so viel mehr. Dieser Garten war im Grunde genommen das erste Heiligtum, der erste Tempel, den Gott auf dieser Erde errichtet hat. Der Garten in Eden war nämlich der Ort, wo Gott zu den Menschen, zu Adam und Eva kam, wo er mit ihnen wandelte wo er mit ihnen Gemeinschaft hatte, wo sich Adam und Eva seiner Gegenwart erfreuten, wo Gott sie auch unterwies. Und die Schrift zeigt uns hier jetzt sehr klar, die Sünde beraubt den Menschen all dieser Vorrechte. Das, was für ihn vorher das Größte war, die größte Freude, das größte Glück, nämlich die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, das wird für ihn jetzt auf einmal das Quälendste und Unerträglichste. Als Gott kommt, fliehen sie vor seinem Angesicht. Als sie in Sünde gefallen war, war die Gemeinschaft und die Gegenwart mit Gott für sie unmöglich, war für sie unerträglich. Und Gott musste sie dann auch aus diesem Garten verweisen. Und die Bibel weist uns extra darauf hin, es gab für den Menschen keine Möglichkeit mehr zurückzukehren. Gott hat diese Cherubime, die Engel, die seine Gerichte ausführen, die über seine Heiligkeit wachen, hat er als Wächter, als Torhüter sozusagen an den Garten des Eingangs gestellt, dass der Mensch nicht mehr zurückkommt. Das heißt, jeder Mensch, beginnend mit Adam und Eva, als der Mensch in Sünde gefallen war, hat nicht mehr das Recht und die Fähigkeit, Gott zu nahen und vor Gott zu treten. Die Sünde hat eine unüberwindbare, für den Menschen unüberwindbare Kluft zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Geschöpfen gemacht. Jeder Mensch, so wie er ist, in seinem Zustand der Sündhaftigkeit, ist von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Kein Mensch kann vor seinem Schöpfer bestehen. Aber jetzt in seiner Gnade sorgt Gott selbst dafür, dass eine bestimmte Gruppe dieser gefallenen Geschöpfe diesem heiligen Gott wieder nahen kann, wieder vor sein Angesicht treten kann, in seiner Gegenwart stehen kann. Gott selber überwindet diese unüberwindbare, unüberbrückbare Kluft für das in Sünde gefallene Geschöpf. Und das ist übrigens auch der unmittelbare Zusammenhang vom dritten Mosebuch. Das dritte Mosebuch beginnt mit einem Und. Und das weist uns darauf hin, dass das, was im dritten Mosebuch folgt, unmittelbar verknüpft ist mit dem, was zuvor geschehen ist. Und was war zuvor geschehen? Gott hat sein Volk aus Ägypten erlöst. Es wurde die Stiftshütte gebaut, dieser besondere Ort, wo Gott wiederum mit dem Menschen Gemeinschaft haben wollte, wo Gott wieder in der Mitte seines Volkes wandeln sollte, wo das Volk wiederum Gott nahen kann, ihm dienen kann, ihn anbeten kann, ja, wo Gemeinschaft zwischen diesem heiligen Gott und seinem Volk, das er erlöst und befreit hat, wieder möglich ist. Und so sehen wir dann auch in 2. Mose Kapitel 40, in den Versen 34 und 35, Gott war dann auch so tatsächlich, ich sag's jetzt mal, in Anführungszeichen, eingezogen in sein Haus. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte dieses Zelt, erfüllte dieses Heiligtum. Aber es gab ein Problem. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, und dann heißt es in Vers 35, und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also Gott hat sein Versprechen wahrgemacht, in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Und trotzdem gibt es jetzt ein Problem. Selbst Mose hatte nicht das Recht und die Fähigkeit, in das Heiligtum hineinzutreten, das von Gottes Herrlichkeit erfüllt war. Weil die Herrlichkeit Gottes im Gegensatz zu dem in Sünde gefallenen Mensch eine so große, unüberwindbare Kluft darstellt. Und jetzt zeigt uns aber Gott in den ersten 10 Kapiteln des dritten Mosebuches, wie jetzt der Mensch doch Gott nahen kann, wie er vor sein Angesicht treten kann. Und es werden uns hier 2 Dinge genannt, Kapitel 1 bis 7, durch die Opfer. Und Kapitel 8 bis 10, durch den Dienst der Priester. Und durch diese beiden Dinge sorgt Gott selber dafür, dass ein in Sünde gefallenes Volk, das in Sünde gefallene Geschöpfe vor das Angesicht Gottes treten können, Gott mit ihnen Gemeinschaft haben kann, sie vor Gott bestehen können. Schlagen wir eine weitere Stelle auf, was ein Priester ist, was die Aufgabe der Priester ist. Also das erste ist, ein Priester hat das Recht und die Fähigkeit, Gott zu nahen, vor sein Angesicht zu treten. Und jetzt ist ja die große Frage, was ist damit verbunden? Warum ist es so wichtig, dass Menschen vor das Angesicht ihres Schöpfers treten können, ihres Erlösers treten können und Gott nahen können? Zu was dient das Ganze? Und dazu finden wir im 1. Petrusbrief Kapitel 2 eine entsprechende Antwort. 1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 5 und Vers 9. Da heißt es, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Vers 5 sagt uns, oder an beiden Stellen sehen wir, die Priester sind sozusagen zwischen Mittler, zwischen Gott und dem Volk. Ihr Dienst bezieht sich einmal auf Gott. Indem sie nämlich Gott etwas darbringen. Man kann es so vielleicht formulieren, im Auftrag des Volkes bringen die Priester Gott etwas dar. Übrigens, wer es nachlesen möchte, oder 2 Stellen, die diesen Gedanken nochmal unterstreichen, 1. Chroniker, Kapitel 23, Vers 13, 5. Mose 33, Vers 10. Da finden wir genau den gleichen Gedankengang. Priester nahen Gott, sie treten vor Gottes Angesicht, um Gott etwas darzubringen. Das heißt, sie repräsentieren das Volk gegenüber Gott. Und sie bringen die Anbetung und die Gebete des Volkes Gott dar und die Opfer für die Sünden, für die Schuld des Volkes. Das ist die eine Seite ihres Dienstes. Und das ist das, was hier in Vers 5 beschrieben ist mit diesem heiligen Priestertum, dass Gott etwas darbringt. Dann sehen wir aber in Vers 9 eine zweite Seite. Da heißt es, sie verkündigen die Tugenden Gottes. Und das ist folgender Gedanke. Die Priester repräsentieren Gott gegenüber dem Volk. Also einmal gehen die Priester hinein, ich möchte es so mal so ausdrücken, so habe ich es den Kindern auch versucht, in Kinderstunden zu erklären. Einmal gehen die Priester hinein, sie treten vor Gott und sie bringen Gott etwas. Und dann gehen sie von Gott wieder heraus vor das Volk und bringen sozusagen etwas von Gott für das Volk, indem sie Gott gegenüber dem Volk repräsentieren. Es heißt hier, sie verkündigen die Tugenden Gottes. Jetzt ist das Wort verkündigen etwas missverständlich oder lädt zu falschen Vorstellungen ein. Wenn wir das Wort verkündigen hören, dann denken wir immer gleich, jemand, es predigt jemand, also durch die Predigt. Aber hier steht ein Wort, das eigentlich bedeutet so viel wie proklamieren, bekannt machen. Das heißt, die Priester machen Gott bekannt. Und die Tugenden Gottes, auch ein ungewöhnlicher Ausdruck für unseren Sprachgebrauch, dieses Wort bedeutet so viel wie die Vortrefflichkeiten, die charakterlichen Vorzüge, das, was Gott bewundernswert macht, das, was Anziehungskraft auf unsere Herzen von Gott ausübt, das, was Gott anbetungswürdig macht, das ist mit diesen Tugenden gemeint. Und besonders stehen die Tugenden, das sagt er hier Vers 9 und Vers 10 auch, in Verbindung mit der Erlösung. Die Erlösung zeigt Gottes Gnade, sie zeigt seine Macht, seine Kraft, dass er Menschen, die vorher in der Finsternis waren, in das Licht bringt, in das Licht führt, und sie zeigen seine Barmherzigkeit. Und das repräsentieren die Priester, ist ihre Aufgabe gegenüber dem Volk. Sie zeigen dem Volk sozusagen, wie Gott ist und warum dieser Gott so anbetungswürdig, so verehrenswürdig ist, warum dieser Gott zu loben, zu preisen, zu verherrlichen ist, warum wir auf ihn unser ganzes Vertrauen setzen sollen. Und etwas Zweites, sie bringen dem Volk Gottes Segen. Im vorderen Mosebuch, Kapitel 6, da wird uns ja berichtet, dass es extra einen Segen gab, mit dem der Hohepriester das Volk segnete. Und in manchen christlichen Kreisen wird ja dieses Segen immer noch gesprochen. Der Herr erhebe sein Angesicht und so weiter und so fort. Also die Aufgabe eines Priesters ist es, vor Gott zu treten, um Gott die Anbetung, die Gebete des Volkes und die Opfer für die Sünden zu bringen. Und die zweite Aufgabe ist, für das Volk zu treten, um gegenüber dem Volk Gott zu repräsentieren und Gottes Segen zu bringen. Und das führt uns jetzt zu 3. Mose Kapitel 8, wo wir die Einsetzung, die Weihe der Priester finden. Ich möchte nochmal erinnern, 3. Mose 8, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm. Zunächst ein kleiner Hinweis für alle die, die das 3. Mose Buch intensiver sich beschäftigen wollen. Wir finden öfters diesen Ausdruck, und der Herr redete zu Mose und sprach. Das ist ein Textmarker, wo Gott uns immer anzeigt, wenn das kommt, dann beginnt ein neuer Sinnabschnitt, ein neuer Gedankengang im 3. Mosebuch. Das zweite, was wir aber hier finden, das Priestertum, es ist von Gott angeordnet. Genau der gleiche Gedanke wie bei der Stiftshütte. Es war nicht die Idee des Volkes, es war nicht der Vorschlag von Mose. Nicht die Ältesten Israels, Mose und Aaron, haben sich zusammengesetzt und haben überlegt und haben gesagt, oh, alle anderen Völker haben einen Priester, es wäre toll, wenn wir das auch haben dürften. Sondern es ist Gott, der es anordnet und der genau auch die Einrichtung des Priestertums und ihres Dienstes einsetzt und anordnet. Genau das Gleiche wie bei einem Ort der Anbetung, wie bei der Stiftshütte selber. Dann lesen wir in Vers 3, dass das ganze Volk zusammen versammelt wurde. Das heißt, das ganze Volk sollte Zeuge von der Einsetzung der Priester sein. Es war also ein öffentliches Ereignis vor den Augen des ganzen versammelten Volkes. Und dann wird uns ab Vers 6 beschrieben, dass die Priestereinweihung mit 4 Handlungen verbunden war. Vers 6. Und Mose ließ Aaron und seine Söhne hinzutreten und wusch sie mit Wasser. Das erste ist das Waschen mit Wasser. Wobei, jetzt müssen wir wieder aufpassen, die Bibel kennt 2 Arten von Waschen. Und dieses Wort, das hier für Waschen steht, das meint ein Ganzkörperbad. Es wird an anderen Stellen mit Baten übersetzt zum Beispiel Naeman, dieser aussätzige syrische Hauptmann, der sich 7-mal im Jordan untertauchen musste, da wird genau dieses gleiche Wort verwendet. Er musste sich waschen, baden im Jordan. Das zeigt uns, es war ein ganz Körperbad. Denn interessant ist, später, nachdem die Priester eingesetzt waren, mussten sie nur noch ihre Hände und ihre Füße waschen. Und auch hier wiederum nur ein Gedankengang im Neuen Testament. In Johannes 13, Verse 6 bis 11, zeigt uns der Jesus genau die Bedeutung dieser beiden Waschungen auf. Jeder Gläubige hat ein Ganzkörperbad im geistlichen Sinne empfangen und muss jetzt noch seine Hände und seine Füße reinigen. Der Felix hat uns gelehrt über den Titusbrief. In Titus 3, Vers 5, da lesen wir von der Waschung, oder andere Bibelübersetzungen übersetzen es eigentlich besser, vom Bad der Wiedergeburt. Das heißt, die erste Voraussetzung, damit ein Mensch Gott nahen kann, vor Gott treten kann, ist, er muss vollständig gereinigt werden. Die Bibel lehrt ganz klar, Sünde befleckt und beschmutzt den Menschen. Sünde macht den Menschen vor Gott, vor einem heiligen und vollkommenen, gerechten Gott, unrein. Und deswegen schließt sie ihn aus von seinem Angesicht und von seiner Gegenwart und der Gemeinschaft mit ihm. Was noch interessant ist, es heißt hier, Mose ließ Aaron und seine Söhne herzutreten. Und dieses Wort herzutreten wird an anderen Stellen übersetzt mit darbringen. Das heißt, Aaron und seine Söhne werden sozusagen Gott wie oder als eine Art Opfer dargebracht. Das nächste ist, der Hohepriester musste seine besondere Kleidung anziehen. Die Bibel beschreibt uns, dass der Hohepriester, und das unterschied ihn von allen anderen, das hat ihn herausgestellt über alle anderen, über seine Söhne, über alle Priester und über jeden einzelnen des Volkes Israels. Der Priester trug eine besondere Kleidung. Und in der Bibel wird uns diese besondere Kleidung beschrieben mit 7 Teilen. Wir können es auch nachlesen in 3. Mose 8, in Versen 2 und 3 sind genau 7 Kleidungsstücke, die beschrieben werden. Ich möchte 3 davon herausgreifen, um euch bewusst zu machen, auch was da dahinter steckt. Zunächst einmal, was sollte diese Kleidung? In 2. Mose 28, Vers 2 heißt es, es sollen ihm heilige Kleider gemacht werden, die ihm zur Herrlichkeit und zum Schmuck sind. Und wenn er die Kleider anschaut, dieses Bild, zumindest dieses Brustkleid, dieses Oberkleid, das bestand aus genau den gleichen Farben wie dieser Scheidevorhang in der Stiftshütte und wie der Deckenteppich im Heiligtum und im Allerheiligsten. Das Einzige, was fehlte, waren die Cherubim. Das heißt, an der Kleidung des Priesters sollte die ganze Herrlichkeit, die ganze Schönheit Gottes, nämlich genau das, was wir in 1. Petrus 2, Vers 9 gelesen haben, die Tugenden Gottes, zum Ausdruck kommen. Durch die Kleidung repräsentierte er Gott, seine Vollkommenheiten, seine Herrlichkeit, seine Schönheit gegenüber dem Volk. Und es gab 3 besondere Elemente in dieser Kleidung des Priesters. Das war einmal auf seiner Schulter. Auf seiner Schulter waren 2 Edelsteine, 2 Onyxsteine, und auf jedem Stein waren 6 Namen eingraviert, nämlich 6 Namen der 12 Stämme Israels. Und es wird uns in 2. Mose 28 erklärt, was das soll. Der Hohepriester soll auf seinen Schultern die Namen oder das Volk Gottes vor den Herrn zum Gedächtnis tragen. Das heißt, wenn der Hohepriester vor das Angesicht Gottes tritt, dann soll Gott beständig an sein Volk erinnert werden. Und es ist interessant, dass das auf der Schulter geschieht. Die Schulter steht in der Bibel für Kraft, für Tragfähigkeiten. Lasten trägt man auf der Schulter. Und es wird extra betont, dass um diese Edelsteine eine goldene Fassung war. Das heißt, diese Edelsteine waren sicher auf der Schulter des Hohenpriesters. Sie konnten nicht herunterfallen. Und so trug der Hohepriester das Volk Gottes vor Gott, das sozusagen symbolisch das Volk Gottes, die Erlösten, im beständigen Bewusstsein vor Gottes Augen, vor Gottes Angesicht sind. Das zweite Besondere, das war ein Brustschild. Und auf diesem Brustschild waren 12 Edelsteine, analog den 12 Stämmen des Volkes Israels. Und auch hier erklärt uns die Schrift wieder, was das soll. 2. Mose 28, Vers 29, und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschild des Gerichts auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, zum Gedächtnis vor dem Herrn beständig. Es wird nochmal wiederholt in Vers 30. Und ist das nicht ein herrliches Bild? Die Brust schützt ja das Herz. Das Herz steht für die Liebe unter anderem und für die Zuneigungen. Das heißt, Aaron trägt, soll in seinem Herzen das Volk vor Gott tragen. Das heißt, wir finden hier zwei Dinge, wie das Volk vor Gott gebracht werden soll. Einmal in der Kraft des Hohenpriesters und einmal durch die Liebe, durch die Zuneigungen des Hohepriesters. Und er soll sein Volk beständig auf seinem Herzen tragen. Was für ein wunderbares und herrliches Bild. Was für eine Fürsorge Gottes für sein erlöstes Volk. Einmal die Kraft sie trägt vor das Angesicht des Herrn und einmal die Liebe sie bringt vor das Angesicht des Herrn, dass das Volk Gottes beständig vor Gott ist. Hier eine andere Darstellung, wie das aussah. Oder man sich vorstellt, dass es aussah. Und dann haben wir noch gesehen, dass der Hohepriester eine Mütze trug. Und auf an dieser Mütze vorne an der Stirn, da war ein Blech aus reinem Gold. Und auf diesem Blech stand heilig dem Herrn. Und es wird uns erklärt in 2. Mose 28, Vers 38, das soll zum Wohlgefallen für sie vor dem Herrn sein. Weil der Hohepriester heilig ist vor dem Herrn, weil er ganz Gott geweiht ist, weil er in Übereinstimmung ist mit Gottes Wesen, mit Gottes Herrlichkeit, mit diesem dreifach heiligen Gott. Deswegen ist sein Dienst, den er für das Volk tut, zum Wohlgefallen für das ganze Volk. Und das war mit dieser besonderen Kleidung verbunden. Auch hier wiederum der Gedanke, einmal der Hohepriester bringt durch die Kleidung das Volk vor Gott und gleichzeitig bringt er sozusagen Gott vor das Volk, indem er Gottes Herrlichkeit und Schönheit zeigt. Das dritte bei dieser Priesterweihe war die Salbung mit Öl. Es wurde Salböl über sein Haupt und das Salböl steht ja symbolisch für den Heiligen Geist. Es geht um die Begabung, um die Befähigung für die Ausrichtung des Amtes, die Befähigung zu dem Dienst, von dem jemand von Gott berufen wurde. Und diese beiden Dinge, seine Kleidung und die Salbung mit Öl, das war das, was den Hohepriester und Hohepriester bedeutet. Das ist der höchste Priester. Was ihn von allen anderen Priestern unterschied und auszeichnet. Die Priestersöhne wurden auch gesalbt, aber erst nachdem sie vorher mit Blut besprengt worden sind. Der Hohepriester wurde gesalbt, ohne dass er vorher mit Blut besprengt wurde. Und dann der nächste Punkt, der vierte Punkt, den wir dann finden. Es wurden für die Priester und für den Hohepriester Opfer dargebracht. Und das erste Opfer, das für sie dargebracht werden musste, war das Sündopfer. Und hier haben wir wieder die gleiche Wahrheit, die wir auch schon bei der Stiftshütte gesehen haben. damit ein Mensch Gott nahen kann, damit ein Mensch vor Gottes Angesicht reden kann, mit Gott Gemeinschaft haben kann, muss als erstes die Frage seiner Sünde, die Frage seiner Schuld geklärt werden. Ohne Vergebung der Sünden, ohne die Lösung der Schuldfrage vor Gott, kann kein Mensch vor das Angesicht Gottes treten. Und deswegen als erstes das Sündopfer. Es muss Sühnung geschehen. Gottes Rechtsanforderungen, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit muss befriedigt werden. Es muss ein Ausgleich zur Schuld des Menschen geschaffen werden. Und dann kommt als zweites das Brandopfer. Und das Brandopfer bedeutet, dass ein makelloses Opfertier dargebracht wurde und diese Makellosigkeit des Opfertieres geht auf den Opfernden über. Und das bedeutet, der Opfernde wird passend gemacht für die Gemeinschaft, für die Gegenwart Gottes. Ganz schwaches Bild. Wenn wir eingeladen wären zu einem Empfang bei der Queen Elisabeth, dann reicht es ja nicht nur aus, dass wir uns vor ihr nicht schuldig geworden sind. Ja, wenn ich da komme im Hawaii-Hemd und Badelatschen, dann wäre das völlig unpassend. Also wenn jemand vor eine solche hohe Persönlichkeit tritt, dann muss er auch entsprechend passend dafür gemacht sein. Und wie viel mehr muss es für die höchste Person im ganzen Universum gelten? Das ist das, was durch das Brandopfer geschieht. Das Brandopfer macht den Menschen für Gott annehmbar, weil die Makellosigkeit des Opfertieres auf den Opfernden übergeht. Und gleichzeitig symbolisiert es die Hingabe an Gott. Und dann kommt als drittes Opfer ein Einweihungsopfer, und das war im Grunde genommen eine besondere Form des Friedensopfers. Und da passiert wiederum etwas Besonderes, und das möchte ich auch mit euch lesen. Schlagt einmal auf, 3. Mose, Kapitel 8, ab Vers 22. Und er brachte den zweiten Widder, den Widder der Einweihung, herzu, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders, und er schlachtete ihn, und Mose nahm von seinem Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines Fußes. Und er ließ die Söhne Aarons herzutreten, und Mose tat vom Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Und das ist etwas, das wir uns doch ganz leicht vorstellen können. Ein ganz einfaches Bild, wo wir auch sofort wissen, was die Bedeutung sein muss. Das Blut dieses Opfertieres an das rechte Ohr, um Aaron zu heiligen, um ihn Gott zu weihen. Ja, was machen wir denn mit dem Ohr? Hören. Der Priester sollte geweiht werden, seine Ohren sollten geweiht werden, dass er auf Gottes Stimme, auf Gottes Wort hört. Dann auf den Daumen seiner rechten Hand. Mit unseren Händen handeln wir, und ohne den Daumen können wir nicht greifen, können wir kein Werkzeug und so weiter halten. Das heißt, der rechte Daumen steht symbolisch für unser Handeln, für unsere Taten. Auch sie sollen Gott völlig geweiht, völlig geheiligt sein. Und die rechte Zehe des Fußes, das steht für unsere Wege, für unseren Wandel. Ja, und hier haben wir hier ein schön, wunderschönes Bild. Der Hohepriester soll in der Praxis auf Gottes Wort hören, Gott gehorchen. Sein Handeln soll Gott geweiht sein, er soll zur Ehre Gottes handeln und seine Wege, sein Lebenswandel soll ebenfalls zu Gottes Verherrlichung dienen, soll ganz Gott geweiht sein, er soll ganz Gott hingegeben sein. Und dann kommt der letzte Punkt. Dann wurden noch mit Teilen des Opfertieres ihre Hände gefüllt. Und das ist interessant übrigens, das hebräische Wort für einweihen, für jemanden weihen, sozusagen für eine Aufgabe einsetzen, das bedeutet wörtlich übersetzt die Hände füllen. Und das weist uns wieder darauf hin, wir können Gott nur dienen, weil Gott uns vorher die Hände gefüllt hat. Wir können Gott nur etwas geben, wir können Gott nur dienen, weil Gott uns vorher dazu befähigt hat und uns etwas gegeben hat, das wir ihm weitergeben können. Es soll bewusst seine Gnade betonen, es kommt nichts aus uns heraus. Nicht wir vermögen mit unseren eigenen Kräften, mit unseren eigenen Fähigkeiten etwas zu tun und Gott zu verherrlichen. Der Erste, der das versucht hat in der Bibel, und da wissen wir, wie es ausgegangen ist, das war Kain, der von den Früchten des Erdbodens brachte. Ich möchte euch noch eine Stelle lesen, und da sieht man auch, wie wichtig das ist, diese Bilder zu kennen, sonst werden wir vieles im Neuen Testament nicht verstehen, weil die neutestamentlichen Schreiber genau auf diese Hintergründe zurückgreifen. Schlagt einmal auf 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2. Petrus schreibt den Fremdlingen von der Zerstreuung in verschiedenen Landschaften des Römischen Reiches, verschiedene Gebiete des Römischen Reiches, und er sagt über sie, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Christi. Und damit spielt er genau auf das an, was mit den Priestersöhnen in 3. Mose 8 geschah. Und er schreibt an Gläubige, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Und er macht ihnen bewusst, 1. Petrus 5, Vers 10, die Gnade, in der sie stehen. Und das Erste, was er ihnen aufzeigt, ihr seid die wahren Priester Gottes. Als Petrus seinen Brief schrieb, stand er noch der Tempel in Jerusalem. Nicht die Priester in Jerusalem sind die wahren Priester Gottes, sondern ihr, die ihr verstreut seid, die ihr weit weg seid vom Tempel, weit weg von Jerusalem, die ihr verfolgt werdet, die ihr letztendlich eine kleine verachtete Herde hier auf dieser Erde seid. Aber ihr seid die wahren Priester Gottes. Euch hat Gott als Priester eingesetzt und als Priester geweiht. Und Kapitel 2, Vers 5 und Vers 9, wir haben es ja gelesen, führt es dann noch weiter aus, was das praktisch heißt. Gehen wir noch zu Kapitel 9. Diese Einweihungszeremonie, sie ging 7 Tage. Und Kapitel 9 beschreibt uns dann jetzt, was am 8. Tag geschah. Und da heißt es in Vers 2, und Mose sprach zu Aaron, nimm dir ein junges Kalb zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer ohne Fehl und bring sie da vor dem Herrn. Was passiert jetzt am 8. Tag? Bei der Einweihung der Priester hat Mose die Opfer für Aaron dargebracht. Jetzt fordert Gott Aaron auf, für sich und das Volk die Opfer darzubringen. Das heißt, jetzt wird Aaron aufgefordert, zum ersten Mal als Priester sozusagen, als Hohepriester tätig zu werden und das zu tun, was Teil seines Dienstes, Teil seiner Berufung ist. Also bisher hat Mose für Aaron und seine Söhne gehandelt. Jetzt ist Aaron und seine Söhne, sind sie aufgefordert, für sich und für das Volk zu handeln. Und was sollte geschehen? Vers 4 und Vers 6, wir haben es gelesen. Die Herrlichkeit Gottes sollte dem Volk erscheinen. Und was sollte Aaron tun? Er sollte 4 Opfer für sich darbringen und für seine Söhne und 4 Opfer für das Volk. Genau die gleichen Opfer, die auch bei der Einweihung dargebracht worden sind. So, und für alle einfach eine Anregung, die Bibel wirklich genau zu lesen. Noch einen kleinen Hinweis in Kapitel 9, Vers 8. Da heißt es, und Aaron trat zum Altar und schlachtete das Kalb des Sündopfers, das für ihn war. Überlesen wir wahrscheinlich alle. Aber es ist interessant, Aaron musste ein Kalb zum Sündopfer darbringen. Wer hat sich gemerkt, was er in 3. Mose 8 bei der Einweihung was dargebracht wurde? Ein Stier. Und in 3. Mose Kapitel 4, Vers 3, bei der Anordnung des Sündopfers wird auch gesagt, wenn ein Priester sündigt, muss ein Stier dargebracht werden. Hier ist die einzige Ausnahme, wo ein Kalb dargebracht werden muss. Könnte sich jemand im Zusammenhang denken? Im 2. Mosebuch war Aaron mit einem Kalb gefallen. Und da steht genau das gleiche Wort für das goldene Kalb. Das heißt hier jetzt dieses Opfer, das er für sich selber darbringt, das erinnert ihn noch einmal daran, warum er wirklich Vergebung braucht. Denn er war ja bereits schon einmal gefallen, wo er noch nicht eingesetzt war. Er hat ja bereits als Priester schon einmal versagt, indem er das Volk in eine falsche Anbetung geführt hat. Und das möchte Gott hier Aaron bewusst machen. Dass er allein ganz von der Gnade Gottes abhängig ist. Würde sich Gott nicht erbarmen, dann wäre Aaron schon lang gerichtet geworden. Dann hätte er kein Recht für Gott, den Priesterdienst auszuüben. Aber es ist Gott, der Fürsorge dafür trägt. Und er tut es als erstes wieder durch ein Sündopfer. Indem wieder die Frage der Schuld, die Frage der Sünde als erstes geklärt werden. Und das bringt uns dann zu Vers 22. Aaron erhebt seine Hände und segnet das Volk. Jetzt segnet Aaron das Volk. Und dann heißt es, Vers 23, und Mose und Aaron gingen in das Zelt der Zusammenkunft hinein. Und auch das ist wieder etwas, das wir in der Regel, da schließe ich mich genauso mit ein, überlesen. Aber was ist hier das Besondere? Vorher gab es nur eine einzige Person, die im Zelt der Zusammenkunft war. Es war Mose. Und in 2. Mose 40 haben wir gelesen, dass selbst einmal, als die Herrlichkeit Gottes im Heiligtum, das Heiligtum erfüllte, selbst einmal Mose nicht mehr hineingehen konnte. Und jetzt sehen wir hier, Gott hat einen Weg gefunden, wie jetzt Aaron und Mose vor Gott treten können. Genau das, was die Aufgabe des Hohenpriesters ist. Er kann jetzt vor das Angesicht Gottes treten und er steht vor Gott. Und dann kommt er heraus, Vers 24, segnet das Volk. Und dann erscheint die Herrlichkeit Gottes in Vers 24. Und es kam ein Feuer und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Und das ganze Volk sah es und sie jauchzten und fielen auf ihr Angesicht. Dieses Verzehren des Opfers durch das Feuer von Gott, das weist darauf hin, dass Gott die Opfer, die Aaron dargebracht hat, angenommen hat. Und damit bestätigt er das Priestertum Aarons. Damit bestätigt er vor den Augen des ganzen Volkes, Aaron ist euer Hohepriester. Und das, was er für euch darbringt, das ist wirksam, das ist von mir gültig. Und hier haben wir nochmal etwas Außergewöhnliches. Das Volk darf das sehen. Das Volk darf die Herrlichkeit Gottes sehen. Das gab es vorher auch noch nicht. Auf dem Berg Sinai, da sahen sie die Herrlichkeit Gottes nur verborgen, nur verhüllt in einer Wolke. Und die Folge war Angst und Schrecken. Jetzt dürfen sie die Herrlichkeit Gottes sehen und die Reaktion ist Jubel, Ehrfurcht und Freude. Und hier sehen wir wiederum, wie der Priesterdienst und die Opfer jetzt von Gott als wirksam anerkannt wurden. Wo diese Opfer noch nicht dargebracht worden sind, da war es, die verborgene Form der Herrlichkeit Gottes war für das Volk Angst und Schrecken. Jetzt dürfen sie die Herrlichkeit Gottes in einer direkten Weise sehen, und es ist für sie Jubel, Freude und Anbetung. Wir werden das dann nächstes Mal ausführlicher machen. Doch die Freude, sie hält nicht lange an. Es ist noch am gleichen Tag, an diesem 8. Tag, ändert sich die Freude in Trauer und in Schweigen. Weil die Söhne Nadab und Abihus, die Priestersöhne, etwas tun, was Gott ihnen nicht geboten hat. Und ich möchte euch ganz kurz bloß geschwind zeigen, wie das zusammenhängt. Kapitel 8, Vers 1, die Aufforderung von Gott an Mose, nimm. Kapitel 9, Vers 3, die Aufforderung an Aaron, Vers 2, nimm. Kapitel 10, Vers 1, und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen. Ohne Gottes Aufforderung. Und hier sehen wir eine der traurigsten und demütigsten Wahrheiten für uns Menschen. Dass das, was Gott in die Verantwortung des Menschen legt, innerhalb von kürzester Zeit verdirbt. Denken wir an den Sündenfall. Denken wir nach der Sintflut Noah, kurze Zeit nachdem er so wunderbar hindurchgerettet wurde, er fiel. Hier das Priestertum wunderbar eingesetzt, noch am selben Tag gefallen. Denken wir an die Urgemeinde Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Und es macht uns bewusst, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen. Wenn Gott nicht das, was er in unsere Hände legt, das, was er uns anvertraut, auch selber erhält, das Ergebnis ist immer sofort Abfall und Verderben, wenn es auf uns Menschen ankommt. Aber das führt zu etwas, und das ist der letzte Gedanke. Damit kann offensichtlich das Priestertum von Aaron und seinen Söhnen das Volk nicht dauerhaft erretten. Denn sie sind selber Sünder. Sie fallen selber. Sie brauchen selber ein Sündopfer für sich. Und Gott hat das Ganze so angeordnet, dass ein Schrei nach einem vollkommenen Hohepriester entsteht. Es muss einer kommen, der nicht fällt. Es muss einer kommen, der das, was Aaron und seine Söhne tun sollten, in vollkommener Weise erfüllt, um eine ewige Errettung zu bewirken. Und ihr kennt alle den Schlussgedanken, es gibt diesen Hohepriester. Ich möchte lesen zum Schluss aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, denn dort wurde uns vor allem in unnachahmlicher Weise vorgestellt. Hebräerbrief, Kapitel 8. Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat und nicht der Mensch. Und was ist das doch für ein gewaltiges Wissen, dass wir sagen dürfen, wir haben einen solchen Priester. Wir haben diesen vollkommenen Mittler, der uns vollkommen vor Gott vertritt, der uns auf seiner Schulter, in seiner Kraft vor das Angesicht Gottes trägt, der uns auf seinem Herzen vor Gott bringt, vor Gott trägt. Und das ist das, was in Hebräer 7 zum Beispiel heißt, der sich für uns verwendet. Und wir haben einen Hohepriester, der Gott in vollkommener Weise für uns repräsentiert. Und der durch sein Opfer in vollkommener Weise alles erfüllt hat, was die Rechtsforderungen Gottes sind, sodass du und ich jetzt wieder das Recht und die Fähigkeit haben, Gott zu nahen, zu Gott zu beten, ihn anzubeten. Und Gott hat durch die Auferstehung davon Zeugnis gegeben, dass er das Opfer dieses hohen Priesters in vollkommener Weise angenommen hat. Und wir uns jetzt auf dieses Opfer stützen dürfen und wissen dürfen, dass wir dadurch errettet werden dürfen, dass wir durch sein Blut Vergebung unserer Sünden erfahren dürfen. Weil Gott dieses Opfer seines Sohnes vollkommen angenommen hat und weil dieses Opfer in alle Ewigkeit ausreicht, um alle Rechtsforderungen Gottes und alle Bedürfnisse, die wir Menschen in Bezug auf Gott haben, in vollkommener Weise zu erfüllen. Wir haben einen solchen Hohepriester. Amen.